ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ja, und er kam dann ins Studio und da stand da Bob Dylan und er dachte, oh Gott, oh Gott.
Das ist eine sehr poetische Art zu sagen, halt doch einfach mal dein dummes Maul.
Da merkt man schon, wohin die Reise mit den Songs gehen kann.
Dann kommt noch ein Saxophon, das ist auch so ein bisschen
erotisch.
Wann ist denn der Punkt erreicht, wo man zu viel fühlt? Also was ist das denn?
Den kann ich dir ganz genau sagen, aber das führt zu weit.
Schnell. Ich bin Frank König, hallo. Wir sind zurück aus der Winterpause. Und das an einem für die Musikgeschichte denkwürdigen Tag. Denn mit Veröffentlichung dieser Meilensteine-Folge am 20. Januar 2025 ist es 50 Jahre her, dass Bob Dylans Meilenstein Blood on the Tracks in die Plattenläden gekommen ist. Und Dylan ist wieder ohne elektrische Gitarre und vom Irish Folk und einem Kunstworkshop inspiriert. Von seiner scheiternden Ehe singend oder war es doch ein Bericht zur Lage der Nation? Man weiß es nicht so ganz genau. Und der Meister gibt typisch Dylan keine eindeutigen Auskünfte. Nur so viel, es soll zeitlos sein, das Album, universell, nicht an einen Zeitstrahl gebunden. Ja, und so ist es auch. Oder würden wir 50 Jahre später davon noch sprechen, wenn es an einen Zeitstrahl gebunden wäre? Viele Kritiker sehen es als eines der besten, wenn nicht das beste Album Dylans und sogar eines der besten Alben überhaupt. In der Rolling Stone Liste der 500 Greatest Albums of All Time steht es derzeit auf dem beachtlichen 9. Platz. Und typisch Dylan wiederum, er konnte sich den Erfolg nicht so recht erklären, sagt er jedenfalls. Vielleicht hat er auch nur damit kokettiert, so genau kann man es nicht klären. In einem Radiointerview 1975 hat er nämlich gesagt, viele Leute sagen mir, dass sie das Album mögen. Es ist schwer für mich, das nachzuvollziehen. Ich meine Menschen, die diese Art von Schmerz genießen, also wissen sie, tja, typisch Dylan eben. Der Kunstunterricht beim Maler Norman Raven schlägt sich schon im Opener des Albums farblich wieder. Tangled Up in Blue.
When I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading up for the East Coast, Lord knows I paid some dues, getting through, tangled up in blue.
Vorgeschlagen haben Blood on the Tracks unter anderem Jürgen Schneider. Bei ihm findet sich das Album auf seiner 50 Alben umfassenden Wunschliste und auch Reinhold Krieger hat eine Wunschliste geschickt, auch hier mit dabei, Blood on the Tracks. Und bei mir sind heute aus der SWR1 Musikredaktion Katharina Heinius und Benjamin Brendebach. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Wie bereits erwähnt, kommt Blood on the Tracks am 20. Januar 1975 raus. Aufgenommen wurde das Ganze im September 74 in New York und dann im Dezember des gleichen Jahres in Minneapolis. Das Jahr 75 ist noch jung und 74 wirkt noch stark nach, damals im Januar. Wichtig für das Verständnis von Blood on the Tracks. 1974 ist in den USA das Jahr, das Präsident Nixon zu Fall bringt. Die schmutzigen Wahlkampfmethoden, die unter dem Begriff Watergate-Affäre zusammengefasst werden, bleiben an ihm haften. Er ist nicht mehr zu halten, sein Vize Gerald Ford übernimmt. 1975 wird auch das Jahr sein, in dem der Vietnamkrieg endet. Im April ziehen die letzten Truppen aus Saigon ab. Die Niederlage trotz der immensen Opfer wird zu einem nationalen Trauma für die USA. 1975 wird viele Meilensteine hervorbringen, über die noch zu reden sein wird in diesem Jahr. Zum Beispiel Pink Floyds Wish You Were Here, Queen, A Night at the Opera, Patti Smith, Horses. Ziemlich abwechslungsreich dieses Jahr 1975. Am Ende wird diese Nummer hier in den Jahres-Singles-Charts ganz oben stehen. Die George Baker Selection mit Paloma Blanca. Das ist schon was, ne? Die George Baker Selection und Bob Dylan in einem Podcast hat es wahrscheinlich auch noch nicht so oft gegeben. Ist ja auch Folk im weitesten Sinne. Benjamin, erzähl uns die Vorgeschichte von Blood on the Tracks.
Na gut, da fangen wir im Frühjahr 1974 an. Da war Dylan gerade mit seiner Tour fertig, also seiner Comeback-Tour. Er war zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder mit The Band, also seiner Begleitband sozusagen auf Tour. Haben 30 Termine gespielt in knapp einem Monat oder in gut einem Monat. Das ist also schon ganz ordentlich Holz. Und dann hat er erstmal eine Pause gemacht. Diese Tour, das war eine Promotion-Tour für sein vorangegangenes Album Planet Waves. Mhm. Und das war dann auch sein erstes Nummer-1-Album in den USA. In England war er ja schon ein Riesenstar gewesen und hat schon einige Nummer-1-Alben gehabt. Aber Planet Waves war dann in den USA sozusagen der richtig kommerzielle Durchbruch für Bob Dylan. Und nach der Tour, wie gesagt, hat er erstmal Pause gemacht und hat sich neuen Dingen gewidmet. Zum Beispiel hat er eben angefangen zu malen. Bei dem Maler, den hast du eben schon erwähnt, Norman Raven. Und für Dylan wurde diese Malerei so ein bisschen was zu, ich würde mal sagen, ein Schicksalshobby. Mhm. Denn es hat auch sein Denken extremst verändert, also seine Sicht auf die Welt extremst verändert. Und er hat auch mal erzählt, dass zum Beispiel, wenn er dann von den Malkursen nach Hause kam, da hat man dann gemerkt, dass das mit Sarah, seiner Frau, schon nicht mehr so richtig funktionierte. Die waren auch schon, hatten ständig Streitereien, haben sich auseinandergelebt. Mhm. Aber spätestens, als er dann angefangen hat zu malen und so sich seine philosophischen Gedanken darüber gemacht hat, hat Sarah ihn auch nicht mehr verstanden. Also da ging es ihr dann, wie uns Normalsterblichen wahrscheinlich allen heute noch. Also sprich, er hatte Pause, er hatte Streit mit seiner Frau und er hatte halt eben was Neues, er hat einfach eine neue Inspiration entdeckt, das Malen. Mhm. Die Aufnahmen zu Blood on the Tracks, die begannen dann im September. Da hat er innerhalb von nicht mal 4 Tagen im Endeffekt das ganze Album eingespielt. Aber Dylan wäre nicht Dylan, wenn er nicht schon vor dem Album wieder anfängt, daran zu arbeiten. Er macht das ja bis heute so, dass er auch an seinen Songs nachher noch arbeitet. Er verändert die ja ständig eigentlich und das hat er damals genauso gemacht. Also er hat erstmal ein paar Probeaufnahmen Freunden vorgespielt und da waren die Kritiken so semi-begeistert. Wir kommen später noch dazu, da fiel dann irgendwann mal der Ausdruck, ja, das ist ganz passabel. Das ist natürlich für den Meister selbst irgendwie nicht wirklich das, was er haben möchte. Also ist er dann auf Anraten auch seines Bruders David Zimmermann, der auch sein Manager so gesehen war, nochmal nach Minneapolis gegangen und hat dort dann im Studio nochmal einen ganz großen Teil der Songs komplett neu aufgenommen, vor allem eben auch mit einem neuen Produzenten, also David Zimmermann selber hat die Produktion dort übernommen. In New York war es erstmal noch Phil Ramone, den wir ja von Led Zeppelin Alben zum Beispiel kennen, von Paul Simon Alben. Er hat sie dort also nochmal aufgenommen und vor allem auch mit einer neuen Begleitband und vor allem mit Musikern, die er bis dahin im Endeffekt bis im Studio noch gar nicht kannte, mit denen er noch nie gearbeitet hat, was aber dann zu spannenden Konstellationen führt. Hören wir aber dann später sicherlich nochmal drüber.
Spannende Geschichte, Katharina. Warum ist Blood on the Tracks für dich ein Meilenstein?
Blood on the Tracks ist für mich ein Album voller Liebe und Sehnsucht. Also die Songs haben wirklich Tiefe und man spürt einfach sein herausragendes Potenzial als Songwriter. Also wenn ich habe mich jetzt nochmal mit den Texten auch intensiv beschäftigt. Das ist einfach große Poesie. Das macht für mich diesen Meilenstein aus. Und die Lebensphase, in der er sich befunden hat. Er war ja gerade mit Entstehung dieses Albums Anfang 30, so 33, 34. Mhm. Und man darf nicht vergessen, er war zu dem Zeitpunkt schon 13 Jahre im Geschäft. Mhm. Ja? Er hat eine Familie gegründet mit Sarah, die hat er 65 geheiratet, also auch da schon irgendwie 10 Jahre Ehe hinter sich. 4 Kinder haben die beiden zusammen. Das macht ja alles was mit dir. Er hat 66 dann den Motorradunfall gehabt, auch da hat er sich dann ja mehr, hat sich gewandelt vom Folksänger zum Rockmusiker und dann hat er sich zurückgezogen ins Private. Also all das findet man auch hier auf diesem Album, die Beschäftigung auch irgendwie, auch wenn er es selbst häufig abstreitet, mit sich selbst. Das finde ich ganz herausragend, dass er, sobald jemand kommt und sagt, ja, aber das hat doch irgendwas mit dir zu tun, sagt er, nee, und schiebt es dann von sich weg. Aber eigentlich muss man schon zugeben, ja, es hat schon was mit dir zu tun, auch wenn du es vielleicht selbst nicht wahrhaben
möchtest. Manchmal sagt das ja auch.
Manchmal sagt das auch, genau.
Und revidiert es dann aber gleich.
Aber was ich sagen will, ist, er ist zu dem Zeitpunkt ja auch schon auch auf eine gewisse Art verankert. Zum einen als Familienvater eigentlich, aber auch als Musiker. Er war auch unser Lieblingsthema, Frank, eng mit den Beatles verbandelt. John Lennon hat sich gerne auf ihn berufen. Ja. Sie waren im Austausch. Er hat dann 71 mit George Harrison das Konzert vor Bangladesch gespielt. David Bowie schreibt einen Song für ihn. 71 auf seinem Hunky Dory Album Song for Bob Dylan. Also er war schon wer. Mhm. Und das darf man nicht vergessen, mit Anfang, Mitte 30. Ja. Ja. Und da dann nochmal einen Schritt zurückzugehen, was er ja mit diesem Album macht. Er guckt auf seine Wurzeln. Er hat ja auch nochmal den Produzenten John Hammond mit dabei, mit dem er ja seine beiden ersten Alben produziert hat. Bob Dylan und vor allem auch das Freewheeling-Album. Und schaut dann da auch so ein bisschen irgendwie ja, auf seine Wurzeln und zieht die ja auch wieder ein Stück weit in dieses Album mit rein. Und das macht für mich diesen ganzen Meilenstein aus. Diese Lebensphase und auch dieses Zurückblicken auf das eigene Werk schon fast ein bisschen. Mhm. Ja.
Den Meilensteine-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Das wollte ich gerade sagen. Und wer ihn verpasst, abonniert keine Folge. Und hier ist nochmal der Opener. Tangled Up in Blue. Early one morning the sun was shining. I was laying in bed. Wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress. Papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes. Heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues. Getting through.
Go!
Tangled up in blue. Love in Blue. Yo, Bob Dylan steht drauf, ist Bob Dylan drin, der Opener verspricht viel, das hält das Album auch, Benjamin. So kann man es zusammenfassen, oder?
Ja, genau.
Also da weiß man schon, was man kriegt auf dem Album.
Ja, im Endeffekt genau das. Es führt einfach in das Album, es führt einen nicht auf die falsche Fährte dieser Opener, sondern er zeigt an, wo er ist, nämlich, dass er im Endeffekt sich wieder auf das zurückbesinnt, wo er schon mal war, eben bei Highway 61 Revisited oder so. Dylan und seine Songs stehen jetzt wieder im Vordergrund und nicht mehr die Band, nicht die Kraft der Musik, nicht dieser Rock, den er sonst ja gerne dann auch geprägt hat in den vorangegangenen Alben, sondern eben einfach nur er und seine Songs.
Mhm.
Und bei diesem Song allein schon, finde ich, sieht man einfach auch oder hört man auch diesen Punkt, dass man Dylan eben nicht nur auf seine Texte reduzieren kann. Mhm. Dylan ist ein Musiker durch und durch und er kommt von der Musik. Und das merkt man auch, also natürlich schreibt er großartige Texte, aber er schreibt eben auch großartige Songs, die eingängig sind. Er schafft es hier, einen 5-Minuten-Song zu schreiben, ohne eine Bridge zum Beispiel, mhm. sondern es ist immer nur Strophe, Refrain, wobei der Refrain ja eigentlich auch kein richtiger Refrain ist, so gesehen. Und das macht eben es aus, das macht diesen ganzen Ton dieses Albums aus, mhm. finde ich. Und bei Tangled Up in Blue, da kann man auch schon ganz schön sehen, wohin es geht und weswegen er unter anderem auch diese Neuaufnahme eben in Minneapolis gemacht hat.
Mhm.
Er hatte, die meisten Songs dieses Albums waren zum Beispiel waren erstmal in E mhm. geschrieben. Das ist eine Tonlage für Dylan, die für ihn sehr zu Pass kommt, die seiner stimmlichen Tonlage, der natürlichen Tonlage, direkt, da ist er da, wo er mhm. sein möchte oder wie er normalerweise spricht.
Ja.
Genau. Und dann kam allerdings einer seiner Mitmusiker, der neue Gitarrist dann, der sagte, probier das Ganze doch mal ein Stück höher zu spielen, eben in D.
Mhm.
Hat den Effekt, dass Dylan sich mehr anstrengen muss, sich mehr strecken muss und mehr pressen muss in seinem Gesang. Und dadurch erlebt dieser Song einfach einen Anstieg dieser Dramatik. Er wird sehr viel dringlicher wirkt er, als wenn er das in seiner Komforttonlage singen würde. Und da merkt man dann, dass er sich darauf auch einlässt, dass der Meister selbst Ratschläge annimmt und sagt, okay, wir probieren das mal. Allein das zeigt schon, wie sehr er an der Musik eigentlich hängt.
Ja, da gibt es doch diese schöne Anekdote, dass der Kevin Odegaard sagte, er hätte sich eine Zigarette angesteckt und hätte sich dann auf der Treppe zur Waffenkammer gemütlich gemacht. Oh Gott, jetzt sage ich Dylan, er soll eine andere Tonart spielen und Dylan sagt, lass uns mal probieren.
Genau.
Also das ist tatsächlich dann für den, er kannte ihn ja gar nicht, er wusste ja nicht, was passieren würde.
Genau,
ne?
Also und das ist, allein, dass Odegaard sich getraut hat, ihm das zu sagen, das muss man auch, also man muss wissen, Odegaard kam dazu, weil er auf einer Hochzeit von David Zimmerman, also von Dylans Bruder, Forever Young gesungen hat, was mhm. ja auf dem letzten Album, also auf dem Vorgängeralbum Planet Waves drauf war. Da hatte der das gesungen als Hochzeitsmusikant. Und dann hat David Zimmermann gesagt, hier, du kannst, komm mal ins Studio.
Mein Bruder heißt auch Zimmermann.
Hat aber eben nicht erwähnt, wer dieser Musiker sei. Ja, und er kam dann ins Studio und da stand da Bob Dylan und er dachte, oh Gott, oh Gott. Und dann sollte er dann eben auch noch diese Kritik bringen. Und da kam dann auch dieses, ja, das klingt ganz passabel. Er wollte es irgendwie nett ausdrücken, aber es hat ja dann offensichtlich geklappt. Und das ist auch dieser Unterschied zwischen Dylan, dem Privatmensch oder dem Musiker, und Dylan, dem, wie wir ihn in den Medien kennen.
Ja.
Er muss seinen Musikern selber zum Beispiel gegenüber, muss der sehr zugewandt sein, also er wollte auch alle diese Leute kennenlernen und wissen, was die machen und mit denen, und hat mit denen gearbeitet.
Mhm.
Während er natürlich nach außen, also gerade in den Medien, sich immer sehr, sehr zuknöpft, hat er immer offen gelassen, also dass man auch mit The Band, er hat mit den Leuten gesprochen und gearbeitet. Also er kam nicht da ins Studio und hat gesagt, so machen wir das, ich bin der große Bob Dylan.
Auf der Bühne könnte schon mal passieren, dass er Dinge spielt, die die nicht gedacht haben. Dass
auf der Playlist Bühne, ja. Steht.
Also da ist das schon vorgekommen.
Das ist richtig.
Ja. Wir haben ja mal die New Yorker Aufnahme mitgebracht. Ne? Das ist ganz interessant, damit man mal den Ursprung des Liedes hört und auch den Unterschied zu dem, was dann in Minneapolis rausgekommen ist. Wir hören hier mal die ursprüngliche Version. Aber auch irgendwas.
Ja, das sind auch die Knöpfe von der Weste. Wie so häufig.
Ja.
Das ist schön, wir sind live dabei.
Early one morning, the sun was shining, he was lying in bed.
Es ist halt sehr viel entspannter, ne?
Ja,
sehr
geil.
Viel
erzählerischer eigentlich, ja. Ne? Von aber weniger,
weniger
Drive.
Emotional,
ja.
Und
ja.
They never did like Mama's homemade dress. Papa's bank book wasn't big enough. And he was standing on the side of the road, rain falling on his shoes. Heading out for the old East Coast, Lord knows he's paid some dues. Getting through.
Es fehlt ja auch so ein bisschen diese Phrasierung, diese typische ja Dylan-Phrasierung, die er ja immer gerne hat, dieses
ja
Hochgehen, das
ja
ist da lang nicht so stark ausgeprägt.
Ja,
ne?
Das stimmt. Und die klappernden Knöpfe werden uns noch mal begegnen. Also das finde ich auch sehr, also die Vorstellung, dass man ein Album mit klappernden Knöpfen rausbringt, man fragt sich am Anfang, was ist das? Ne? Wir kommen später nochmal drauf zu sprechen. Tangled Up in Blue, in Blau verstrickt, wobei Blue ja auch Traurigkeit bedeuten kann. Katharina, worum geht's also in dieser blauen Verstrickung?
Also für mich geht's um die Entwicklung des eigenen Lebens und auch um die Entwicklung des Lebens von den Menschen drumherum, mit denen man so lebt.
Mhm.
So, also in praktisch einer Lebensphase oder einem in der Familie oder die halt so um einen drumherum sind. Interessant ist hier, wir haben es eben gehört, in der New York-Version singt er in der dritten Person, also er singt he lay in bed,
mhm,
und hier in der, auf der Album-Version am Anfang singt er ich lieg im Bett.
Mhm.
So. Also er tauscht die Perspektiven auch von diesen beiden Versionen einfach. In der Album-Version oder anders als Albumversion ist dann praktisch die Ich-Perspektive erschienen. Er
mhm
hat sich dann doch für das Ich entschieden. Ich möchte einmal kurz so über den Song gehen, weil er bestreitet ja häufig, dass irgendwie er nicht, es ist nicht sein Leben, was er hier besingt, aber irgendwie hat man doch das Gefühl, es ist schon so ein bisschen sein Leben, das hier stattfindet, auch in dem Song. Das Lied hat ja insgesamt 7 Strophen. In der ersten Strophe geht er an die Ostküste zurück. Er war ja mit Sarah, hat viele Jahre in Woodstock gewohnt, also nördlich von New York, und ist dann mit ihr an die Westküste gezogen, nach Malibu.
Mhm.
Und sie haben immer noch eine Wohnung oder ein Haus in Manhattan behalten, also in New York. Und er geht dann wieder zurück an die Ostküste, also nach New York, und macht er dann auch die Malkurse und so weiter. Und er trifft auch wieder seine Freundin von damals. Sie ist auf dem Freewheeling-Album mit drauf, Susan Rotolo. Und sie hat rote Haare. Und er stellt hier die Frage in der ersten Strophe, ob ihr Haar noch rot ist. Ja, wenn er zurückgeht an die Ostküste. Ob er sie wieder erkennt, praktisch. Und er singt dann auch weiter in der ersten Strophe, praktisch ja auf dem Weg an die Ostküste, also von Malibu wieder zurückgegangen. In der zweiten Strophe habe ich das Gefühl, er singt aber von seiner jetzigen Frau, von Sarah.
Mhm.
Er beginnt die Strophe mit, sie war verheiratet, als wir uns kennenlernten. Sarah war verheiratet. Sie hat eine Tochter mit in die Ehe gebracht. Als sie sich 65 in New York kennenlernten, und da, zu dem Zeitpunkt war Dylan mit John Baez zusammen, und da hat er eben Sarah kennengelernt. Und Da singt er dann auch in dieser zweiten Strophe weiter: Wir fuhren das Auto so weit wir konnten, ließen es im Westen stehen. Also in Malibu dann. Ne? So. Mhm. Also man hat ein bisschen so, er versucht es so ein bisschen durcheinander, also seine eigenen Beziehungen irgendwie so auf den Schirm zu rufen. Dann steigt er in der dritten Strophe ein und geht weiter in sein neues Leben. Es kommt eine Trennung in der zweiten Strophe und dann geht er in sein neues Leben. Dann holt ihn sein altes Leben wieder ein, weil er wieder eine Frau trifft, die er schon kennt, allerdings im Stripclub. Also da wird es dann ein bisschen, ne? Da geht es ein bisschen zur Sache.
Delikat.
Und dann erinnert er sich und fragt sich, was haben eigentlich die anderen so in der Zeit gemacht? Und hinten raus kommt dann die Erkenntnis, ich gehe wieder zurück, ich muss irgendwie zu ihr gelangen, also zu Susan Rotolo möglicherweise, da wo ich eben mal war, als die Menschen, die wir einmal kannten, so, ne, in der letzten Strophe. Und er lässt es vor seinem geistigen Auge irgendwie vorbeiziehen und singt dann zum Schluss, aber ich bin immer noch auf der Straße. Also die anderen haben sich irgendwie weiterentwickelt, aber ich bin immer noch der Singer-Songwriter, der auf der Straße umherzieht. Also es ist ein interessanter Song, der irgendwie so zusammengestückelt ist von ganz vielen Dingen, die auf ihn eingeprasselt sind, möglicherweise, über die er sich Gedanken gemacht hat. Es ist anscheinend auch ein Song, für den er ein bisschen Zeit auch gebraucht hat. Den hat er nicht einfach runtergeschrieben. Und er hat selbst mal so beschrieben, dass das Malen ihm hier auch geholfen hat. Also er versucht, den Song zu zeichnen wie Pinselstriche, wie Farben, die ins Leben kommen und so. Also es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Song. Und was mir auch auffällt auf dem ganzen Album, er beendet jede Strophe meistens mit dem Titel des Songs. Er singt immer zum Schluss Tangled Up in Blue, immer. Und das macht er sehr häufig mit den Titeln von den Songs auf diesem Album, dass er immer die Strophe beendet mit dem Titel, wie so eine Art Schlusspunkt. Er hat einen Gedanke, den hat er fortgeführt, zack. Und dann kommt der nächste Gedanke in der nächsten Strophe und setzt wieder einen Punkt mit dem Titel. Also, ja.
Ich habe aber gehört, er wäre so beeindruckt von Joni Mitchells Blue Album.
War so eines seiner Lieblingsalben damals.
Ja.
Aber er hat dazu, also wegen des Titels, ne, er hat dazu dann auch öfters, also es gibt jetzt, also er erklärt immer zwei Varianten. Einerseits halt eben dieser Ausdruck Tangled Up in Blue, der kommt eigentlich von dem, von seinem Lehrer, also von seinem Malerlehrer, der ihm dann irgendwann sagte, als er gesehen hat, was er da so malt, du scheinst gefangen im Blau zu sein, ähnlich wie bei Picassos blauer Phase, das ist dieser Ausdruck. Und dann sagte er, dass das Wort Blue, natürlich erstens ist es wunderbar ambivalent, eben dieses die Farbe, andererseits eben das Traurige und zweitens war das einfach Mode. Es gab eben nicht nur Blue von Joni Mitchell, sondern es gab Kind of Blue, es gab alle möglichen Alben damals, die irgendwie was mit Blue im Titel zu tun hatten.
Und der Blues spielt ja auch eine große Rolle bei Dylan.
Blue, natürlich.
Blues.
Genau.
Guck an.
Wobei, was ich ganz kurz noch sagen möchte, natürlich, er schreibt ja nie Songs im luftleeren Raum. Das hat er ja auch eigentlich nie gesagt. Mhm. Also, dass da seine Erfahrungen mit einfließen, das ist ja klar. Was ich eben bei ihm sehr gut finde oder was man andererseits auch kritisieren kann, ist natürlich dieser Punkt, die Songs sind oft so ein bisschen wie ein Horoskop. Jeder kann das auf sich beziehen. Also jeder findet da irgendwie eine Geschichte, eine Story drin, die man ganz klar hundertprozentig auf sich beziehen kann. Ja? Und deswegen ist es vielleicht auch tatsächlich gar nicht so sehr das rein Persönliche, was er da reinbringt. Natürlich erzählt er quasi die Geschichte. Aber oft sind eben die Zusammenfassung oder das, was er dann daraus zieht, nicht unbedingt das, was er persönlich daraus ziehen würde, sondern das lässt er außen vor, was er persönlich für sich daraus zieht, weil er hat ja durchaus auch was seine Beziehungen angeht, er hat ja nicht immer nach dem gehandelt, wie er seine Songs schreibt, ja, also, oder was er in seinen Songs schreibt, da hat er ja anders gehandelt, also er bricht das schon immer weg von diesem Persönlichen, also mit dem, was er dann als Fazit sozusagen nimmt. Deswegen ist es auch immer so ganz schwer, ihn darauf festzunageln. Natürlich, die Frau im Song zum Beispiel hatte rote Haare. Ne? Klar.
Ich wollte ihn da auch auf gar keinen Fall in irgendeiner Form festnageln. Das ist auch eine Art Folk-Tradition, ne? Dass man dieses Situationsbeschreibende,
genau.
Ja, dieses Geschichtenerzählende.
Genau, das hat er ja von Guthrie und
genau.
Co. übernommen.
Und das ist einfach auch sein Sprachstil, sein Duktus, und das ist die Art und Weise, wie er eben Geschichten erzählt, und was dann dahinter sich verbirgt, ist, wie du sagst, das bleibt offen.
Ja. Tangled Up in Blue hat, wie viele Songs vom Album, viele andere Musiker inspiriert. Es gibt unzählige Coverversionen, aber auch Zitate, zum Beispiel bei der Band Hootie and the Blowfish. Was ist da passiert, Benjamin?
Ja, Hootie and the Blowfish, die hatten 1993 ja ihren Hit aufgenommen, Only Wanna Be With You. 1993 wurde das allerdings noch nicht zum Hit. Aber in diesem Song zitieren sie eben aus denen. Also sie haben einmal eben den Begriff Tangled Up in Blue mit drin und zweitens später noch aus Idiot Wind zitieren sie eine ganze Zeile.
Mhm.
Und damals, 1993, haben sie das dann auch der Plattenfirma vorgelegt von Dylan und haben gefragt, passt das so für euch? Und die haben gesagt, ja, ist gar kein Problem, macht mal. Und dann kam der Song raus und war zwar ein einigermaßen guter Erfolg, aber jetzt nichts Größeres. 1995 wurde es dann aber zum Nummer 1-Hit und wurde wirklich rauf und runter und zwar weltweit gespielt. Und da müssen dann sich... Man munkelt, ob es jetzt Dylan selbst war, der dazu gesagt hat, macht mal, oder seine Anwälte oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind die Anwälte dann auf Hootie and the Blowfish zugegangen und haben gesagt, hier, hör mal, so können wir das nicht machen. Wir wollen da ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Sie haben sich dann letztlich, haben sie sich darauf geeinigt, dass Hootie and the Blowfish, glaube ich, circa $300.000 bezahlt haben. Und damit war die Sache gegessen. Also er wurde dann auch nicht, wurde nicht in den Credits eingetragen oder sonstiges.
Mhm.
Bis heute, die Fans zum Beispiel sind mit dieser Aktion nicht so richtig glücklich, weil sie sagen, also gerade weil er dann einfach nur Geld bekommen hat, dass das dann doch vielleicht schon ein bisschen irgendwie, das passt nicht zu dem Dichter und Sänger und Songwriter Dylan, aber...
Wir hören mal in das Intro rein, bevor wir uns mit den Lyrics beschäftigen, aber schon das Intro lässt vermuten, dass die Gedanken sehr bei Dylan waren. Ist mehr als ähnlich.
Sind zumindest die gleichen Akkorde.
Assoziation liegt nahe und dann natürlich zitiert wird Dylan oder kommt auch im Lied vor und wird auch zitiert. Hier zum Beispiel. Bobby ist so cool. Der kleine Bobby, der dazu tritt in die Szene. Und jetzt kommt das Solo. Und dann wird es nochmal auffälliger, Tangled Up in Blue zitiert. Ja, aber ich finde irgendwie, es ist doch mehr eine Hommage, denn ein Plagiat, weil Bob Dylan ja auch auf freundliche Weise in die Szene tritt in dem Song. Der kleine Bob kommt rein. Ähnlich episch wie die musikalischen Werke auf dem Album ist die Geschichte des Plattencovers, Katharina.
Ja, zumindest ist es auch eine Art Hommage, kann man sagen.
Ja.
Und zwar von einem Fan, einem Fotografen, einem jungen kanadischen Fotografen, Paul Till. Der hat ihn gesehen im Marble Leaf Garden in Toronto und war als Konzertfotograf da und hat ihn fotografiert. Und da gibt es auch ein ganz tolles Schwarz-Weiß-Foto, wie Dylan da am Bühnenrand steht mit einem Barhocker und einer weißen Fender Stratocaster. Und er bückt sich so leicht wie in alter Folk-Manier irgendwie so Richtung Mikrofon. Hat so ein klein bisschen so einen runden Rücken, finde ich. Und er hat diesen Kopf genommen und hat ihn ein bisschen fotografisch, heute würde man sagen, bearbeitet. Er hat einfach ein Verfahren angewandt beim Herstellen der Negative und dann eben des Positivs, dass er es nochmal überbelichtet hat. Und dann hat er dieses Foto genommen und hat es koloriert.
Mhm.
Und zwei Fotos hat er dann fertig gemacht für den Meister und hat diese beiden Fotos an das Büro von Dylan geschickt. So als kleines Präsent.
Ungefragt, genau.
Ungefragt. Ja. Und Dylan hat das gut gefallen. Er hat sich dann für eins entschieden und hat dann gesagt, dass dieses Foto oder diese Koloration des Fotos hätte er gerne als Plattencover. Natürlich eine Riesenüberraschung für Paul Till.
Mhm.
Und ich finde auch eine schöne Geschichte, weil es Mut macht, einfach so auch, also praktisch als liebe Geste gemeint, ja. Und dann aber als der Meister hat es gewürdigt, diese Initiative des Fans und sich da einzubringen, auch irgendwie ein Stück von dem Werk zu werden, wovon er ja eigentlich Fan ist. Ja? Plötzlich ist man dann Teil dieses Bob Dylan-Öfres.
Ja. Vor allem, er hat ja auch vorher schon die ganze Zeit versucht, irgendwie fotografieren zu dürfen bei Dylan.
Das ist ja nochmal ein anderes Thema, fotografieren bei Dylan.
Eben, genau. Und das war auch damals schon so. Also er hat wohl schon jahrelang versucht, irgendwie wenigstens mal Fotos machen zu dürfen. Mhm. Und hat es dann endlich geschafft. Und dass das dann auf das Cover kommen sollte, das hat er, glaube ich, auch erst im Nachhinein erfahren. Ne? Also er hat... Die haben ihm nicht geschrieben, hier, geiles Foto, dürfen wir das verwenden, sondern sie haben halt eben es einfach verwandt. Also ist dann schon cool, wenn du dann siehst du die neue Platte und siehst, ach guck, das Foto kenne ich doch.
Ja, genau.
Machen wir weiter mit der zweiten Nummer vom Album. Hier kommt Simple Twist of Fate, ein Song der New Yorker Aufnahmesessions aus dem R&R Recording Studio. Hier ist Simple Twist of Fate.
Eigentlich hätte Dylan für dieses Album auch selbst was malen können. Im Workshop.
Das ist richtig. Wäre aber wahrscheinlich wieder zu persönlich gewesen.
Stimmt. Aber der malt ja eigentlich richtig gern und richtig viel.
Ja.
Hab mal ein paar Sachen angeguckt. Also auch im Raven-Stil so.
Mhm.
Viel Farbe, viel Striche.
Künstler halt.
They sat together in the park. As the evening sky grew dark, she looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate.
Simple Twist of Fate, Bob Dylan, Gesang, Gitarre, Mundharmonika und Tony Brown am Bass, gefühlvoll und melodiös begleitend. Mehr braucht die Nummer musikalisch gar nicht. Und dann diese Lyrics, die mal wieder eine Kurzgeschichte von großem poetischen Wert erzählen, wie so viele Songs auf dieser Platte. Aber was genau macht den Song bei so sparsamer Instrumentierung denn so spannend, Katharina?
Ja, es sind die Lyrics und die Melodieführung, finde ich, im Zusammenhang mit den Lyrics. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir sprechen erstmal drüber, worum es so ganz grundsätzlich geht.
Da bin ich gespannt.
Zumindest das, was man so ein bisschen rauslesen kann, die Geschichte. Also Geschichte ist, man kann sagen, ist eine Begegnung oder eine kurze Leidenschaft, eine Romanze, eine Affäre, ein One-Night-Stand, kann man alles irgendwie da reininterpretieren. Für mich ist der Song ganz klar in zwei Teile geteilt. Und zwar ist genau die Mitte das Mundharmonika-Solo. Es gibt praktisch die Geschichte davor und die Geschichte danach. Das Mundharmonika-Solo ist das, was im Hotelzimmer stattfindet, worüber er nicht singt.
Mhm.
Ja, so. Und davor ist es so, es treffen sich zwei Liebende, Bekannte, vielleicht auch eine Prostituierte mit ihrem Kunden. Das ist aber erst die Deutung, wenn man auch den zweiten Teil kennt. Es könnte am Anfang auch einfach ein Pärchen sein.
Mhm.
Oder Menschen, die sich frisch kennenlernen, ineinander verlieben. Könnte alles sein. Wichtig sind die Orte und diese Mystik, die mit diesen Orten oder in der Beschreibung der Orte drinsteckt. Also sie saßen zusammen im Park, darum geht es in der ersten Strophe. Der Abendhimmel verdunkelt sich, es wird ein bisschen düsterer, Funken sprühen, ne? Wir haben dann einen Gegensatz zum dunklen Nachthimmel, die Verliebten, möglicherweise verliebten Funken, aber immer nur von ihm, das ist auch ganz wichtig. Also sie ist sehr bedeckt, wenn dann sprühen die Funken bei ihm. Und in der zweiten Strophe gehen sie dann allein an einem Kanal entlang, machen Halt bei einem seltsamen Hotel mit Neonbeleuchtung Und er verspürt eine Hitze in der Nacht. Also alles so Beschreibung. Also er beschreibt unglaublich viel. Und es ist sehr assoziativ und es geht so ein kleiner Film tatsächlich im Kopf ab. Dann kommt noch ein Saxophon, das ist auch so ein bisschen
erotisch
macht. Also er singt, es ist keins zu hören. Er singt nur davon. Sie laufen an einer Spielhalle vorbei, auch da die dunkle Seite und so, die er da abbilden will. Und dann wacht er auf im Hotelzimmer nach dem Mundharmonika-Solo und weiß nicht, wo sie hin ist. Und das ist dann praktisch der zweite Teil, sie ist weg. Und er weiß jetzt gar nicht so recht, was ist jetzt hier eigentlich passiert. Er fühlt sich leer. Es war praktisch eine Art One-Night-Stand, könnte man rein interpretieren, wenn man das möchte. Oder tatsächlich eine Prostituierte und sie hat ihren Job gemacht und ist dann gegangen, was auch immer. Ja, also das ist also auch wieder, je nachdem, wie man auf diesen Song drauf gucken will, hat man eine andere Geschichte. Und was ich besonders interessant finde, ist tatsächlich die Melodie oder die Melodieführung, weil die verändert sich ein bisschen zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Und vielleicht hören wir gerade mal in die erste Strophe rein, weil die ersten Zeilen, er macht richtig auf, ja, in der Melodie.
They sat together in the park.
The park,
as the evening sky grew dark.
Alles ist offen.
Da sind wir offen. Ja. Es ist eine Situationsbeschreibung. Und dann geht der Protagonist in sich.
Ja.
Und dann merkt er, wie schwer es ist. Und was hier strange ist, er schreit es raus.
Ja.
Und kehrt dann am Ende der Strophe in sich zurück.
Ja.
Also er hat immer einen Schreimoment, ja, und in der Strophe drinne. Also wenn er sagt, er möchte, es ist ja, er sucht ja immer nach der Wendung im Schicksal und er sagt, wäre ich lieber gerade ausgegangen, ja, he'd gone straight, das ist wie, ne, er hätte lieber gerade ausgehen sollen oder die Hitze in der Nacht, das traf ihn wie ein Güterzug, ja, freight train und dann schreit er diesen Zug raus, ja, also diese Bilder dann auch, also immer wenn es ihn schmerzt, ja, wenn er praktisch an dem Weg ist, also an dieser Wendung des Schicksals, ob er jetzt nach links gehen soll oder nach rechts in dem Moment, immer dann fängt er an, richtig das rauszubrüllen. Und also ich verstehe das total, wenn es Leute gibt, und jetzt habe ich mal wieder viel zu lange geredet, wenn es Leute gibt, die Doktorarbeiten über Dylan-Texte schreiben, weil man kann da echt viel reininterpretieren. Vielleicht ist es am Ende auch gar nicht so. Ja, und das ist einfach ein Gefühl, was hier rausgeht und
aber
raus muss.
Aber eine sehr interessante Interpretation. Ja. Also auf jeden Fall.
Achso, und also im zweiten Teil, das wollte ich noch kurz ausführen, im zweiten Teil ist es so, dass es eben dann nicht mehr aufgeht.
Okay.
Also er macht nicht mehr, sondern er beendet das schneller, diese Verse. Und für mich wird es dann düsterer hinten raus.
Ich muss erstmal zu dem Song sagen, also mich zum Beispiel hat er wirklich von Anfang an gegriffen. Ich habe den zum ersten Mal in einer anderen Version gehört, da kommen wir gleich noch zu. Weil er mich direkt berührt hat und zwar damals in einer persönlichen Situation, die genau das im Endeffekt wiedergespiegelt hat. Und wo ich mir genau, wie wir es eben auch bei Tangled Up in Blue hatten, ich persönlich konnte mir das genau für mich vorstellen und dachte, also auch wie er das so erzählt eben am Anfang, wie sie eben dieses Date haben, das ist ja eigentlich eine hochromantische Geschichte, wie er das so erzählt. Ja, man schlendert da an dem Kanal entlang und die Frau gibt dann irgendwie noch dem Bettler irgendwie einen Coin. Das ist so, man kann sich das so wunderbar vorstellen, wie in so einem Hollywood-Film eigentlich. Ja, und dann kommt das Mundharmonika-Solo und dann wird das Ganze düsterer. Und vor allem, er hat am Ende, hat er ja einen Twist, hatten wir auch eben wieder von den verschiedenen Erzählperspektiven. Er erzählt am Anfang, erzählt er diese Geschichte. He was und so weiter und erzählt von diesem Pärchen.
Mhm.
Und am Ende hat er im Endeffekt, packt er die Moral dazu, die er selber da für sich rauszieht und wechselt dann eben auch in die Ich-Perspektive. Also people tell me it's a sin to remember her too long within und so weiter. Das heißt, er erzählt erst die Geschichte und sagt dann, was er daraus eigentlich zieht.
Mhm.
Ja. Und das finde ich das Spannende. Und ganz kurz noch, also es gibt auch noch eine weitere Interpretationsmöglichkeit, die er selber wohl auch mal ins Spiel gebracht hat, dass er sagte, es wäre Glücksspiel. zum Beispiel. Und wenn man eben dieses Simple Twist of Fate einfach da dann statt der Liebe sich mal eben denkt irgendwie an dem einarmigen Banditen da zu sitzen oder sowas, ist genau die gleiche Geschichte. Kannst du genauso ziehen und kannst du genauso sagen, es ist, du darfst dich da nicht dranhängen, du darfst nicht denken, das hat doch einmal geklappt, das war doch so ein einmal wunderschöner Abend.
Krasser Vergleich.
Und es kommt immer wieder. Es ist genau die gleiche Sache.
Ja,
das ist
spannend.
Das ist Dylan.
Es gibt eine Zeile, die mich sehr berührt hat und das war die Aussage, man sagt mir, es sei eine Sünde, zu viel zu wissen und jetzt kommt's, und zu viel zu fühlen.
Genau, ja. Und I still believe she was my twin.
Wann ist denn der Punkt erreicht, wo man zu viel fühlt? Also was ist das denn? Ich kann nur fühlen.
Den kann ich dir ganz genau sagen, aber das führt zu weit.
Ja. Da bin ich gespannt, Benjamin. Weil das.
Auch Simple Twist of Fate hat eine interessante Entwicklung genommen. Von der ursprünglichen New Yorker Version über die Minneapolis Version, die wir hier auf dem Album hören, bis hin zur legendären Live-Version von Bob Dylan at Budokan, die einen völlig anderen Sound an den Tag legt und gegen Ende richtig Fahrt aufnimmt. Wir hören mal in den Schluss rein.
People tell me it's a crime to remember her for too long a time.
Diesmal halt mit kompletter Band.
Ja.
She would have stayed with me. Von wann ist sie nochmal?
78. Orgel da im Hintergrund, das ist so grandios.
Super.
Ach, schön, dass du die mitgebracht hast.
Schön,
ja,
oder?
Ja, ist ein wunderschöner Schluss mit der Orgel.
Und ich finde, da merkt man schon, wohin die Reise mit den Songs gehen kann.
Mhm.
Also war der jetzt noch auf Blood on the Tracks, war es ja sehr Singer-Songwriter-mäßig. Hier war es schon als Bandsong, als Rocksong eigentlich angelegt. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie You Make Me Feel My Love zum Beispiel. Ist genau so eine gleiche Geschichte. Man hört, wenn man seine Originalversion kennt, die ist sehr spärlich instrumentiert. Wenn man dann später die zum Beispiel von Adele hört, das ist ein blitzsauberer Popsong. Und genauso ist es hier. Also man hört den erstmal auf Blood on the Tracks und hat direkt eben diesen Dylan im Ohr. Und jetzt dann eben auf dieser Aufnahme, wo er auch nicht so Dylan-esk nuschelt, finde ich, wie er das sonst so tut, sondern eigentlich relativ deutlich singt und man merkt, er hat offensichtlich bei diesem Auftritt Spaß gehabt. Und da kommt ein ganz anderes Gefühl nochmal rüber.
Katharina?
Also das macht ja Dylan sehr oft.
Ja.
Also das macht er ja auch heute bei den Konzerten. Er hat ja auch diese, also als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, hat er die Great American Songbook Phase und dann haben wir plötzlich alle Songs im Great American Songbook Style gehört. Also das macht er ja schon gerne, dass er, wenn ihn so eine Phase packt, also Dylan ist ja auch so eine Art Phasenkünstler, also ganz oft mit Themen, mit eigenen, also mit Themen, die er bringt, aber auch mit Musikstilen, die er aufwirft. Und das ist aber auch, finde ich, aber auch schön und richtig.
Ja, ja und nein.
Ich weiß, dass du so antwortest.
Zum Beispiel, also nehmen wir Budokan, da gab es ja massive Kritik von den Fans, die alle gesagt haben, das ist, was ist das denn für eine Aufnahme? Also viele.
Ja.
Nicht alle natürlich, aber viele. Weil er nämlich auch da wieder das gemacht hat, was Dylan macht, seine Songs zu verändern. Letztes Jahr war er ja auf Tournee, da war ich in Frankfurt unter anderem. Da gab es Songs, da habe ich 2 Minuten gebraucht, um zu raffen, welcher Song das ist. Und das war All Along the Watchtower zum Beispiel. Ja, also man erkennt die Sachen nicht. Für mich damals war natürlich Budokan, ich habe diesen Song zum Beispiel erst zum ersten Mal auf Budokan gehört. Dementsprechend war das für mich der Song so, wie er sein sollte. Und ich konnte nicht enttäuscht sein eigentlich. Ich kann es aber verstehen, wenn Fans, die mit Blood on the Tracks angefangen haben, also den Song dort kennengelernt haben zum Beispiel und dann sagen, ja, was ist denn das für eine komische Version? Die braucht kein Mensch. Und das ist halt Dylan. Wir haben es ja schon öfters davon gehabt, dass Dylan live ist eine Wundertüte. Du kannst Glück haben, du kannst Pech haben, er redet vielleicht mit dem Publikum 2 Sätze oder gar nicht oder er steht mit dem Rücken zum Publikum und er macht seine Songs, wie er es gerade Lust hat. Ob man das jetzt gut findet oder nicht.
Es gibt Wörter in Dylan Songs, die bei mir sofort ein Bild auslösen. Der Songtitel Idiot Wind ist so eins. Die Windmetapher ist ja weit verbreitet in der Musik, auch bei Dylan. Dylan sucht die Antwort ja sprichwörtlich im Wind. Der Hurricane war als Metapher benutzt worden von ihm. Und auch auf Blood on the Tracks gibt's den Schutz vor dem Sturm. A Shelter from the Storm. Der Idiotenwind. Was für ein Wort. Übrigens keine Dylan-Wortschöpfung, sondern ein Begriff, den sein Kunstlehrer Norman Raben genutzt haben soll und auch im Gedicht June 1940 von Walden Keys vorkommt. Dieser Idiotenwind ist für mich, habe ich so rumphilosophiert, das krasse Gegenteil der Winde der Veränderung, von denen Willy Brandt 1989 gesprochen hat und die Scorpions kurze Zeit später bepfiffen haben. Aber Idiotenwind, das passt einfach in Zeiten, ist gut. Idiotenwind, das passt einfach in Zeiten, deren irren Wahnsinn man sich nicht erklären kann. Das war 1975 so und das ist leider auch heute so zeitlos eben. Idiotenwind, wir gehen in den Refrain rein.
Idiotenwind. Fürs Versmaß, oder? Also,
ja,
damit es auf die Musik passt.
Ja, also er baut das so ein bisschen, ja. Verschleift das so ein bisschen, damit es passt. Yeah, Idiotenwind. Idiotenwind, auch wieder eine emotionale Attacke auf die Ex-Frau Sarah. Und wieder windet sich der Meister, das auch öffentlich zu machen. In einem Interview mit dem Autor Bill Flanagan, Written in My Soul, Conversations with Rock's Greatest Songwriters, sagt Dylan 1985, ich dachte, ich wäre mit Idiotenwind vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Ich dachte nicht wirklich, dass ich zu viel verraten würde. Ich dachte, dass es so persönlich wäre, dass die Leute denken würden, es ginge um jemanden, der mir nahesteht. Es war nicht so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es zu persönlich war. Aber ich hatte das Gefühl, dass es zu persönlich war. Das könnte dasselbe sein. Ich weiß es nicht. Ja, was für eine tolle Antwort auf eine Interviewfrage. Wir haben uns irgendwie dreimal im Kreise gedreht und sind hinterher kein Deutschlauer. Mit anderen Worten, soll jeder selber mit seinen Gefühlen klarkommen, die die Kunst auslöst. Ja, das ist ja auch gut so eigentlich der Begriff von Kunst, dass man damit selber klarkommen muss. Aber es gibt auch hier zwei Versionen auf Blood on the Tracks. Ist die glattere aus den Aufnahmesessions in Minneapolis, wie gesagt. Spannend zu hören, wie sich der Song vorher in New York angehört hat. Ist auf dem Bootleg-Series 1, 2, 3 zu hören. Hier zusammengebaut erst die ursprüngliche Aufnahme aus New York und dann die gewohnte vom Album.
Someone's got it in for me. They're planting stories.
Das gefällt mir saugut.
Aber auch sein Gitarrespiel. Ja. Auch das sollte man nicht unterschätzen. Ja, der kann Gitarre spielen.
Ja, ist nicht Geschrammel.
Nein.
They say I shot a man named Gray and took his wife to Italy. She inherited a million bucks and when she died,
wow. Ja. Was für eine Energie da plötzlich drin ist, ne?
People see me all the time and they just can't remember how to.
Ja, wohl beides Charakter hat.
Ja, absolut, natürlich. Ne?
Das ist schon immer wieder beeindruckend. Ein und derselbe Song, innerhalb von 3 Monaten neu aufgenommen und plötzlich kriegt er einen völlig anderen Spin irgendwie, die ganze Geschichte. Das ist super beeindruckend. Und dann gibt es ja noch die politische Interpretation, die ich in meiner Anmoderation ganz am Anfang des Podcasts schon angedeutet habe. Benjamin, wie passt das alles zusammen eigentlich?
Das passt alles hervorragend zusammen. Hatten wir ja eigentlich eben auch schon ausgearbeitet, dass man halt eben bei Dylan einfach alles rein interpretieren kann. Und man wird auch, er wird einem nie widersprechen. Das ist der große Vorteil. Also für einen ist es eben diese bitterböse Abrechnung mit der noch nicht Ex-Frau, für die anderen mit der Politik und auch vor allem mit der Presse. Da fängt er ja auch schon direkt im Text mit an, dass er halt eben schon der Presse dann einen mitgibt. Mit der hatte er immer schon Probleme. Ballad of a Thin Man, da hat das ja dann auch nochmal sehr, sehr deutlich früher gemacht. Und in diesem Song, also in Idiotenwind zum Beispiel, gibt es eben eine Zeile, blowing like a circle around my skull from the Grand Coulee Dam to the Capitol. Mhm. Und wenn das Wort Capitol in diesem Zusammenhang genannt wird, also das Kapitol in Washington, dann ist ja klar, dass eben alle sagen, ja alles
Ja.
Dann ist klar, wohin die Richtung eben geht.
Und es waren ja auch, wie gesagt, sehr unruhige Zeiten.
Es waren eben sehr unruhige Zeiten, ja. Genau. Also Vietnamkrieg hatten wir eben von gesprochen, Watergate. Ja. Und er sagt auch, und das spricht auch wiederum für die politische Ebene, er sagt bis heute, dieser Song, der ist eigentlich unendlich. Man könnte unendlich viele Strophen da dran setzen und ich könnte eigentlich noch heute da dran schreiben, weil es so viel gibt, worüber man, was eben diesen Idiotenwind eigentlich verkörpert. Ja. Deswegen, und das ist ja nicht... dann nicht mehr dem Privaten zuzuordnen, ja. Sondern dann wird das eigentlich politisch, wenn er das so sagt. Also ja. Es ist gar spannend, nicht so falsch.
Aber er hat auch, und das ist das Spannende, auch mit diesem Lied quasi Musikerinnen und Musiker beeinflusst. Sinéad O'Connor hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, Bob Dylan hat mir wegen seines Liedes Idiot Wind die Erlaubnis gegeben, wütend zu sein. Keiner von uns möchte die Person sein, mit der er in dem Lied spricht. Deshalb liebe ich Bob Dylan. Er ist absolut ehrlich, er kann verdammt fies sein, Katharina.
Und weil er auch so verdammt direkt ist in diesem Song. Also ich möchte einmal kurz den Refrain zitieren auf Deutsch. Dummer Wind, er bläst jedes Mal, wenn du deine Zähne bewegst. Du bist dumm, Mädchen. Es ist ein Wunder, dass du noch weißt, wie man atmet.
Boah.
Ja, das heißt, im Umkehrschluss ist es eine sehr poetische Art zu sagen, halt doch einfach mal dein dummes Maul.
Ja, wobei auch da er, also am Ende zum Beispiel schließt er sich wiederum mit ein, wo er dann sagt er so zum Beispiel, weißt du, ich frage mich die ganze Zeit eigentlich, ob wir es überhaupt, wie wir überhaupt überleben konnten, so ungefähr. Am Ende wird er versöhnlicher. So gesehen. Also beziehungsweise er schließt sich zumindest
mit ein.
Ja. Das ist halt eben
aber
schon
er spricht es trotzdem aus.
Ja, ist richtig. Ja, das ist. Das tut er.
Und
ja.
er ist sehr direkt in seiner Wortwahl, aber trotzdem auf eine Art poetisch.
Ja, ja. Und er zitiert Shakespeare. Also zitiert, er lehnt sich zumindest an, fair is foul and foul is fair. Und hier sagt er, what's good is bad and what's bad is good. Aber ja, aber also er nimmt kein Blatt vor den Mund, nein. Das, und nett ist das nicht, wenn das an eine Person gerichtet ist, dann ist das nicht
nett.
Nein,
alles andere als das. Wir kommen zum epischsten Song auf, gibt es eigentlich ein Superlativ von episch? Ich weiß gar nicht, epischsten Song of Blood on the Tracks. Lily Rosemary and the Jack of Hearts, eine wilde Geschichte, eigentlich ein musikalischer Roman mit knapp 9 Minuten Länge. Wir hören mal rein.
Wir reiten durch die Prärie.
Ja, genau.
Ja. Leichter Trab.
War das nicht
bevor ich das jetzt nochmal machen muss?
War das nicht die falsche Mundharmonika?
Das war die falsche Harp, ja.
An der Stelle hat sich's gerecht.
Ja. Boys were all planning for a fall. The cabaret was quiet, except for the drilling in the wall. The curfew had been lifted and the gambling wheel shut down. Anyone with any sense had already left town. He was standing in the doorway, looking like the Jack of Hearts. Lilly, Rosemarie und der Herzbube. Kommt übrigens nicht aus Wildeck, dieser Herzbube, sondern aus einer nicht näher genannten amerikanischen Stadt. Musikalisch passiert in dieser Westernballade nicht allzu viel. Das bleibt einfach so, wie es am Anfang war. Wir sind halt mittendrin in der Spielhandlung. Die Musik ist da nur der Score für eine komplexe Geschichte, Katharina.
Na, es ist ich würde fast sagen, eine kleine Country-Mini-Oper.
Ja.
So, also wenn man das so beschreiben, ein kleiner Western-Kurzfilm.
Mhm.
Ein auditiver Western-Kurzfilm. Also ich finde es sehr schön und das für mich lockert das auch irgendwie dieses Album auf. Ich finde das eine ganz grandiose Nummer, dieser wirklich ganz klassische Country-Style da zu haben. Und er hat sich mit Sicherheit dafür inspirieren lassen von einem Film, für den er ja die Filmmusik ein paar Jahre vorher, also 2 Jahre vorher geschrieben hat. Pat Garrett and Billy the Kid hat er die Filmmusik und den Titeltrack geschrieben und ist ja auch hat selbst noch eine Rolle drin gespielt. Also er war irgendwie schon noch im Western-Thema drinne und dann war er ja auch noch mit The Band irgendwie unterwegs und ach ja, also ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen, wie da eins zum anderen kam und wie er da irgendwie auch diese Person plötzlich vor seinem geistigen Auge gesehen hat, die auch wirklich fast Western-Stereotypen sind. Wir haben, in dem Song kommt alles vor, was man im Western braucht. Ne? Wir haben einen Saloon, wir haben Concord-Tänzerinnen, die Outlaws, wir haben Gesetzeshüter, Pokerpartien, die stattfinden. Die Hauptperson ist der Herzbube, also der Jack of Hearts. Ja? Also, ja. Wir können uns vorstellen, so ein, aus dem Kartenspiel, ja. ein Herzbube eben, ne? Ja. Der überfällt eine Bank. Der gute Herzbube überfällt eine Bank, gibt eine Schießerei, ne? Wilder Westen, ganz typisch. Und dann gibt es da noch so ein paar Protagonisten, Protagonistinnen, die so außenrum auch noch eine kleine Rolle spielen. Das ist zum einen Lilly, ist ja auch im Titel drin, die ist Pokerspielerin. Und Dylan besingt sie auch als hellhäutige Prinzessin, also eine Erscheinung, eine hübsche Dame, Lady im Wilden Westen. Dann haben wir Rosemary, die steht ja auch noch mit im Titel drin. Sie ist das Animiermädchen aus der Bar für die Herren und sie trinkt sehr viel. So besingt Dylan sie. Dann gibt es noch den Big Jim, das ist der Besitzer der Diamantenmine. Und dann gibt es noch einen Richter, der dafür berüchtigt ist, dass er eben ganz schnell Urteile fällt und nicht groß drüber nachdenkt.
Und vor allem gerne betrunken ist.
Genau. Und wie gesagt, dann noch die Schießerei. Also wir haben so einen kleinen Wildwest-Kurzfilm und man hat so das Gefühl, alle Protagonisten spielen irgendwie so mit dem Leben. Also Poker, das Pokerspiel, das steht schon so auch als Metapher irgendwie oben drüber. Es geht um Liebe, es geht um Glück, es geht um Tod und es geht um das Recht in der Ungerechtigkeit. So ganz grob zusammengefasst. Und das in 9 Minuten. Schönes Ding.
Ja. Hast du dir was hinzuzufügen, Benjamin?
Ich finde, es ist der legitime Nachfolger von Desolation Row.
Ja.
Und bei Desolation Row macht er ja auch so ein Bild auf, zoomt in so diese Kleinstadt rein und man sieht überall, was so passiert. Und das tut er hier im Endeffekt wieder. Und ich finde das Spannende daran, dass das eben diese 8 Minuten sind und er im Endeffekt ja ganz, ganz spärlich auch wieder eben instrumentiert alles und immer das Gleiche eigentlich, aber es wird nicht langweilig, weil er das einfach so schön singend erzählt. Und selbst wenn man diesen Text nicht versteht, finde ich, wird es nicht langweilig. Mhm. Also man hört immer Jack of Hearts, das hört man immer, ist ja wieder diese typische Phrasierung drin, aber es wird nicht langweilig, sondern er erzählt einfach diese Geschichte so bildhaft und das kann er sehr, sehr gut.
Meines Wissens nach hat er den Song tatsächlich ein einziges Mal nur live aufgeführt. Ja. Das war am 25. Mai 76 in Salt Lake City. Und er hat sich auf die Unterseite seines Hemds, auf den Arm, hat er sich die Strophen, 15 Strophen drauf notiert, weil er Angst hatte, den Text zu vergessen.
Wow, ja,
und ich kann mir vorstellen, also ich glaube, nach diesen 15 Strophen, ich habe es vorhin... Also,
heutzutage Teleprompter, das.
Ja, also das liest sich ja auch wie eine Kurzgeschichte, da dann irgendwie die Strophen zu vertauschen aus Versehen und so, das ist total blöd. Und also ich glaube, auf Platte anhören ist super und er muss sich keinen Stress auf der Bühne machen mit. Also ich glaube, diesen Text zu lernen, ist einfach auch irre.
Ja. Benjamin, Katharina hat schon so ein paar Interpretationsansätze gebracht mit, man spielt ums Leben und keiner weiß so richtig, ist das jetzt Glücksspiel oder Leben oder ist das Leben ein Glücksspiel? Was will uns der Dichter damit sagen?
Gibt's das ganze da? Leben ist ein Spiel und wir
ein
sind
Quiz,
nur die Kandidaten. Ein Quiz, ach das war das. Verdammt, müssen wir rausschneiden, funktioniert nicht.
Wir sind die Spielkarten, der Herzbube.
Ja, genau. Also es gibt mehrere Interpretationsansätze, richtig. Die einen sagen, es ist einfach nur eine Gangstergeschichte über einen Bankraub. Dann gibt es Leute, die sagen, dass Lily, Rosemary and the Jack of Hearts eigentlich ein und dieselbe Person sind. Also diese inneren Konflikte, die jeder Mensch irgendwie mit sich in sich trägt, die das miteinander dann ausmachen. Dann gibt es wiederum Leute, die sagen, es geht einfach um das ganz große Ganze, also das Leben als Glücksspiel und die Liebe als Komödie. Und das dann natürlich Dylan-esque verdüstert, ja, mit Totschlag und Mord und allem drum und dran. Es gilt also auch hier wieder wie bei Dylan üblich, jeder kann einfach das draus ziehen, was er möchte.
Das ist doch wunderbar.
Was ich eben auch da wieder ganz spannend finde, ist eben diese beschwingte Musik, die er da drin hat, ein Square Dance eigentlich. Ja. Da denkst du dir die Leute, die dann den Line Dance dann irgendwie in der Kneipe machen. Und dann erzählt er aber trotzdem darüber wieder so eine düstere, sehr düstere Geschichte eigentlich.
Man sitzt eigentlich mit ihm im Saloon. Also er könnte auch praktisch am Saloon-Piano sitzen und könnte uns die Story erzählen. Und alle wären unterhalten.
Und alle fühlten sich unterhalten, ja, und merken eigentlich gar nicht, dass der denen da eine hochbrutale Story irgendwie auftischt. Ja, also die jetzt nicht unbedingt jugendfrei ist. Also, ja.
Shelter from the Storm ist ein weiterer Dylan-Klassiker vom Album Blood on the Tracks und wieder sparsam instrumentiert mit Bob Dylan und Tony Brown am Bass. Hier kommt Shelter from the Storm.
It was in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.
Shelter from the Storm, ein Song, dessen Lyrik mit der von Rainer Maria Rilke verglichen wurde. Der Song erforscht die Suche nach der Erlösung durch Liebe, sagt Dylan-Experte Robert Shelton. Und der Dylan-Experte Tony Atwood, der sieht eine komplex gewebte Geschichte, die um drei Akkorde herum erzählt wird. Drei Akkorde und eine gute Geschichte. Bob Dylan in Reinform, Katharina.
Prima Sache. Also es ist tatsächlich ein bisschen, auch hier wieder ein bisschen komplexer, wenn man sich so den Text anguckt. Es gibt eine Messias-Figur, es kann Christus sein, er geht auch im Text darauf ein. Eine Messias-Figur, die aus der Wüste kommt und eine Frau bietet ihm Schutz an. So, erstmal. Und Dylan singt in der fünften Strophe: Sie kam mir so graziös entgegen und nahm mir meine Dornenkrone weg. Also, ne, hier der Christusbezug eben tatsächlich in den Lyrics. Die Dornenkrone, die ja Christus eigentlich herabwürdigen soll und die ihn ja auch verspottet auf eine Art und Weise, die wird ihm genommen und er wird eigentlich ein Stück weit befreit, so könnte man auch sagen. Mhm. Dylan nimmt aber jetzt diese Christusfigur und setzt noch eins drauf. Er nimmt nämlich diese Figur und setzt sie in den Wilden Westen. Wir haben also noch eine neue Szenerie drumherum und wir haben diese weiten Landschaften, wir haben einen Hilfs-Sheriff, wir haben einen Prediger und wir haben auch einen Leichenbestatter. Alle kommen in diesem Song auch vor und es geht im Grunde, wie du schon auch gesagt hast, Frank, um Liebe. Mhm. Ja, und auch um Liebe als Akt am Ende der Erlösung, des kommenden Messias und auch um die ewige Liebe. Das ist ja das, was der Messias ja auch ausstrahlt und auch die ewige Liebe für Dylan, die über eine Trennung hinausgeht, weil die hat er ja, die steht ja bei ihm eigentlich zwangsläufig bevor mit Sarah in dem Moment oder in dieser Zeit, nicht in dem Moment, in dieser Zeit. Also man kann da viel wieder rein interpretieren und sich auch drehen. Interessant finde ich hier ganz grundsätzlich, wenn man sich diesen Song anguckt und Dylan anguckt, seine religiöse Herangehensweise, weil, und da kommt auch nochmal dieses Lebensphasenthema ins Spiel, was ich schon zu Beginn des Podcasts erwähnt habe. Es ist praktisch der Beginn seiner christlichen Phase auch. Also noch nicht ganz. Er konvertiert erst 78, aber er beschäftigt sich seit 1968. Er ist ja jüdischen Glaubens, in einer jüdischen Familie geboren und er beschäftigt sich seit 68 ganz intensiv mit seinen religiösen Wurzeln und konvertiert dann, wie gesagt, 78 zum Christentum. Und die Auseinandersetzung an dieser Stelle hier mit einem Messias, mit einem göttlichen Messias, mit der Dornenkrone, das hat ja schon auch sehr christliche Bezüge in dem Moment.
Ja, wobei, wie du sagst, es war ja noch nicht seine christliche Phase, die hat er ja dann tatsächlich erst später auch auf Platte so richtig gebracht. Ich zum Beispiel hätte es jetzt ohnehin eher auch eben in den Kontext mit Sarah zum Beispiel gesetzt und dann kann man das auch sehr versöhnlich eigentlich wieder das Ganze sehen. Also er hat sie vorher Idiot Wind. Nehmen wir mal an, das wäre da drüber. Er hat sie beschimpft und so weiter. Und hier sagt er dann im Endeffekt, ich war in Not, mir ging es nicht gut. Sie hat mich aufgenommen, sie hat mich reingebeten und hat mir Schutz gegeben. Und ich Trottel, ich gehe jetzt. Obwohl ich weiß, sie würde mir auch weiter Schutz bieten. Also er sagt eigentlich so dieses, ich muss jetzt weiter, es tut mir leid. Ich will das eigentlich nicht, weil ich weiß eigentlich, tust du mir gut. Aber ich ziehe jetzt weiter und das ist, kann man dann auch wiederum sehr versöhnlich eben Sarah gegenüber sehen. Mhm. Aber das ist halt das, was es ausmacht.
Das ist Dylan.
Ja.
Und du hattest sie vorhin schon angesprochen, Frank. Man hört hier wieder die Knöpfe seiner Weste an der Gitarre.
Ja, woran erkennt man, dass eine New York-Aufnahme war?
An den Knöpfen von der Weste.
Wir hören.
Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you a shelter from the
storm. Find's aber schön.
Ja. Benjamin, was ist das Vermächtnis von Blood on the Tracks?
Dass es ein echtes Dylan-Album ist und dass es auch ein Dylan-Album bleibt. Da sind ja nicht so die ganz großen Smash-Hits drauf, nee, sage ich mal. Und es sind vor allem auch die Coverversionen davon sind nicht zu großen Hits geworden. Also abgesehen vielleicht von Simple Twist of Fate von in der Brian Ferry-Version, die ein kleinerer Hit war, die sehr, sehr schön ist. Aber ansonsten sind das keine von diesen internationalen Hits, von diesen Gassenhauern oder von den Evergreens von Bob Dylan. Aber es ist ein Album, was trotzdem Hits so gesehen drauf hat, wie ich finde. Also es sind einfach ganz grandiose Songs und die bleiben bei ihm. Die wurden von keinem anderen jemals so gut aufgenommen, so wie er sie dort aufgenommen hat. Es gibt auch in dem Fall auch wieder Niedecken, der vieles davon gecovert hat von den Geschichten. Und so sehr ich die Coverversionen von Niedecken mag von Dylan, die sind wirklich gut. Aber hier bei diesem Album funktioniert das nicht. Es hat bisher und es wird auch, glaube ich, keiner hinbekommen, davon Songs zu covern und das so rüberzubringen, dass das dann das eigene ist. Sondern
es wurden viel gecovert, ne?
Sie wurden viel gecovert, aber sie wurden keine Hits.
Ja.
Viele seiner Coversongs, Knockin' on Heaven's Door,
ja,
oder wie auch immer, das wurden Hits. Ja. Aber das hier wurden keine Hits in den Coverversionen. Ja. Und da haben sich große Namen dem Ganzen angenommen, ja, aber sie haben es nie geschafft, die Songs zu ihren eigenen zu machen. Und dazu, das muss es ja haben, um eine Coverversion zu einem Hit zu machen, musst du den Song von dem Ursprungskünstler wegziehen und auf dich nehmen. Und das trotz der Allgemeingültigkeit dieser Songs, die er da geschrieben hat und dieser Texte, die er da geschrieben hat, hat es keiner geschafft, sie so zu präsentieren wie Dylan selber. Und das, finde ich, ist schon an sich ein Vermächtnis.
Katharina, möchtest du noch was hinzufügen?
Ich finde, Benjamin hat das wunderbar auf den Punkt gebracht.
Wunderschön. Da bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Aber Halleluja! Das sag nicht ich, das hat Leonard Cohen gesungen. Übrigens, Bob Dylan hat es auch gecovert. Das bringt mich auf die Idee, euch diesen Podcast-Tipp hier näher zu bringen. So long, Cohen, Beautiful Loser und Weltstar Leonard Cohen.
A long time since I stood on a stage in London.
Leonard Cohen ist ein Phänomen. So gut habe ich noch niemanden scheitern sehen. Und immer wieder weitermachen.
14 or 15 years ago, I was,
ich bin Diviam Hoffmann, Musikjournalistin und Autorin.
60 years old.
Und ich bin Host des ARD-Podcasts So Long Cohen, Beautiful Loser und Weltstar.
Just a kid with a crazy dream.
I stepped into an avalanche. It covered up my soul.
Die Musik des kanadischen Sängers mit der extrem tiefen, umarmenden Stimme kannte ich schon mit 5 vom CD-Spieler meiner Mutter. Jetzt will ich wissen, was es mit seinem Zauber und seinem Erfolg auf sich hat. Und wieso der Kanadier, der 1934 in Montreal geboren wurde, so wahnsinnig elegant aus all seinen Krisen herauskam. So Long Cohen hört ihr in der ARD-Audiothek.